Adios knowing, appears seeing and chanting. Da heißt es, und als Jesus von dannen weiter ging, folgten ihm drei Blinde, welche schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn David. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen. Glaube dir, dass ich dieses tun kann? Sie sagen zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden aufgetan und Jesus bedrohte sie und sprach, sehe zu, dass niemand es erfahre. Sie aber gingen aus und machten ihn ruchbar in jenem ganzen Lande. Soweit Gottes Wort. Der Jesus war wieder, wie immer, in seiner Dienstzeit unterwegs. Und vieles, vieles war, was auf ihn einwirkte. Vieles kam auf ihn zu. Vieles hatte er in seinem Sinne nach dem Willen des Vaters geschehen zu lassen. Hier lesen wir, und als Jesus von dannen weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Wir hatten in der letzten Stunde und in der vorletzten Stunde bereits aus Matthäus zwei Themen, die gleichzeitig Nachfolge beinhalteten. Und auch hier haben wir, es heißt, sie befolgten ihm zwei Blinde. Auch das ist Nachfolge. Und die Nachfolge Jesu kann unter denen, die ihm nachfolgen, recht unterschiedliche Vorzeichen tragen. Hier sind es zwei Blinde. Was wir uns unter Blindheit vorzustellen haben, wird nie an das heranreichen, was eigentlich Blindheit ist. Dabei mag noch ein Unterschied sein zwischen einem, der nie das Licht dieser Welt gesehen hat, und jemand, der es vielleicht erst in seinen späteren Jahren einbüßte. Aber ich glaube, das Ärgste ist wohl jenes, dass sämtliches Vorstellungsvermögen über Farbe und Formgebung und Größenordnung und Entfernung und Nähe fehlt, dem, der nie das Licht dieses Tages erblickt hat. Und genauso ist es auch geistlich. Menschen, die nicht errettet sind, betrachtet die Heilige Schrift als blind. Sie sind insofern blind, weil sie nicht glauben können. Darum geht der Herr Jesus auf die Frage des Glaubens hin. Er sagt zu ihnen, glaubet ihr, dass ich dies tun kann? Die Blindheit steht also mit der Frage des Glaubens in enger Verbindung. Leibliche Blindheit ist für mich etwas ganz Furchtbares, weil ich ein kolossales Mitgefühl für solche habe, weil es Menschen sind, denen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine Einrichtung des menschlichen Lebens fehlt. Sie sind mehr oder weniger auf die Barmherzigkeit der Menschen angewiesen. Und das ist eine bittere Sache, die in jedem Falle akut wird, dann, wenn wir blind sind. Aber noch viel ärger als die menschliche Blindheit ist darum die geistliche. Sie haben kein Licht für das wahre Licht Jesus und gehen in Ermangelung dieses Lichtes in die ewige finstere Verdammnis, auf immer. Nun, dieses irdische Leben hat einen Anfang und hat ein Ende. So kann sich ein Blinder immer noch damit trösten, dass jene seine Blindheit hier ein Ende habe. Aber wie bitter sind solche, die nun in die ewige, in die geistliche Finsternis hinuntergehen müssen, ewiglich, dass man nicht wie in einem menschlichen, irdischen Leben jene Jahre abzählen kann, sondern die in Betreff eines ermangelnden Lichtes wissen, dass sie nie, nie in Ewigkeiten der Ewigkeiten das Licht je sehen werden. Und dennoch existenziell leben. Und das sind bittere Dinge. Und dafür ist der Herr Jesus eigens gekommen auf diese Erde. Er kam für uns, die wir von Natur aus alle in der Dunkelheit, in der Finsternis wandelten. Und darum haben wir auch Bibelstellen in verschiedenen Variationen, Alten und Neuen Testaments, dass jenen Menschen ein Licht aufgegangen ist, steht geschrieben, für die Menschen, die in Finsternis wandeln. Ein Wandel in Finsternis ist das Unsicherste, was man sich vorstellen kann. Da kann es zu Unglücksfällen führen. Und da kann man sich wehtun. Und der Herr Jesus hier wird also von zwei Blinden gefolgt. Sie folgen ihm. Sie sind blind. Sie sehen nichts von dem, was Christus ist und was ihn als den lebendigen Herrn ausmacht. Darum schrien sie, heißt es hier. Sie konnten noch reden, das verblieb ihnen. Aber das ist kein Trost zu schreien. Aber durch dieses Rufen zum Herrn wurde ihnen der Weg zum Licht geöffnet. Das ist ja ein rein evangelistisches Thema, mit dem wir hier zu tun haben. Durch ihre eigene Finsternis waren sie veranlasst, zum Herrn zu schreien. Und leider haben wir einen Ersatz für dieses Schreien hier in Deutschland. Das ist der äußerliche Wohlstand, der die Menschen davor zurückhält, zu Gott zu schreien, sonst würden sie es tun. Sie tun es nicht, weil es ihnen immer noch so gut geht, dass sie sagen, ich brauche nicht zu schreien, ich brauche Gott nicht, ich lebe auch so. Aber diese Aussage hat einen bitteren Nachgeschmack, weil unsere irdischen Jahre gezählt sind. Auch dann, wenn wir über 80 sind, und es ist ein hohes betagtes Alter, sind von der Globalität her unsere Jahre dennoch kurz. Wenn es vorbei ist, war es nichts. Die Bibel sagt, ein Hauch. Ein Wind fährt darüber, seine Blume ist abgefallen und sie ist nicht mehr. Das ist das menschliche Leben, das irdische, das materielle Leben. Wer auf dieses materielle Leben baut, wird mit 100%iger Sicherheit tiefst enttäuscht, weil auch seine Ewigkeit danach aussieht, wie er sich im Diesseits verhalten hat. Und deshalb folgen zwei Blinde ihm nach. Wir wissen, wie bitter die Blindheit ist, und deshalb hat schon im Alten Testament, ich habe da gerade eine Stelle in 5. Mose 27, Vers 18, da sagt Gott, er stellt gleichsam die Blinden in eine Richtung des Schutzes. 5. Mose 27, Vers 18, da heißt, sagt Gott, verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Wege irreführt. Da würden wir sagen, das ist aber eine bodenlose Gemeinheit, wenn ein Blinder mit einem weißen Stock zu mir sagt, wie komme ich in das Dorf sowieso, und ich sage, geh den verkehrten Weg ein. Und sagt, du musst nicht dann übergehen, das ist ganz woanders. Die Bibel sagt, wer das tut, ist ein Verfluchter. Fluch kommt auf einen selbst. Gott nimmt also den Blinden in Schutz. Und dieses Wort hier redet in unsere heutige Zeit hinein. Weil alle Menschen, auch wenn sie namentlich Christen sind, von Natur aus blind sind und wenn sie keine Begegnung mit dem haben, der das Licht ist, Christus, dann gehen sie in die ewige Verdammnis. Die geistlich Blinden, nun sagt die Bibel Gottes Wort, wir nehmen jetzt den gleichen Vers noch einmal für uns und sagen, Vers 18, verflucht ist, wer einen geistlich Blinden auf seinem Wege irreführt. Wer also nicht das Evangelium der Errettung den geistlich Blinden verkündigt oder zeigt oder ihnen bezeugt, ist ein Verfluchter. Und das ist natürlich eine ungeheuerliche Aussage. Aber das Wort Gottes ist ja nicht von mir. Es ist vom Herrn, der Herren selbst, vom König der Könige. Und deshalb ist es die Wahrheit. Wir haben eine Vielfalt von Denominationen in Deutschland. Angefangen von den fälschlich sogenannten Zeugen Jehovas bis zu Volkskirchen, in denen ihnen nicht das Evangelium der Errettung gebracht wird. Die Bibel sagt, wer das macht, verführt jene geistlich Blinden, er ist verflucht. Das ist bitter, aber wahr. Und darum sind wir sehr, sehr hinterher, den Willen des Herrn zu erkennen und ihn nicht allein erkennen zu wollen, sondern ihn auch zu tun, um den Menschen, die da verloren sind, in Mannigfaltigkeit, Außenmission, Innenmission, das Evangelium der frohen Botschaft zu verkündigen. Ihnen zu sagen in vielerlei Weise, so dass wir es ihnen auch nur richtig sagen können. Was ist denn mit den Menschen, die zu den Zeugen Jehovas kommen? Die stehen vielleicht ein Vierteljahr später mit dem Wachturm an der Straßenecke und verkaufen ihn oder bieten ihn an. Aber das ist doch genau das, was das Neue Testament sagt, dass einer, der einen, wenn ein Blinder einen Blinden leitet, beide in die Grube fallen werden. Das heißt also, das Bildnis eines Blinden ist das Bildnis eines Nichterretteten. Unterstelle ich mich der Führung und Aussage eines geistlich Blinden, fällt auch ein Blinder mit ihm in die Grube. Das ist also das Ärgste vom Argen, was Menschen betreffen, zustoßen kann. Und das in unserem Mitteleuropa, inmitten einer Zeit, wo jeder eine Bibel hat oder haben kann. Man muss sie nur lesen. Solche Menschen, die nicht sehen konnten, zwei an der Zahl folgende Manier. Nun, Nachfolge gibt es viele, auch im Neuen Testament. Wir kennen die Geschichte von den 10 Jungfrauen. 5, sagt die Bibel, waren töricht. Und wenn 5 schon töricht sind, dann reichte es nicht aus, bei jenen 5, dass sie in die Herrlichkeit eingingen. Also gingen sie zwar den Weg nach außen hin, aber nicht in ihrem Herz. Und darum ist das Wort des Herrn, das Evangelium, so durchdringend, nur dann richtig, wenn wir das Evangelium in unseren Herzen erfassen. Denn dann, wenn wir es in unseren Herzen haben, werden wir es auch im äußeren Wandel der Nachfolge dann sehen. Die Bibel sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Gott stellt die Blinden unter Schutz. Nicht allein in der Zeit des Alten Testaments hier in der Tora 5. Mose, sondern ganz besonders hat er sich erbarmt, als er Gott seinen geliebten Sohn sandte. Da sandte er ihn, der das Licht dieser Welt ist, für uns, die wir blind waren allesamt. Denn von Natur aus kommen wir blind zur Welt. Und wenn wir keine Begegnung mit dem Sünderheiland Jesus haben, dann ist offenbar, dass wir so, wenn wir so bleiben, wie wir sind, in die ewige Verdammnis wechseln, was nicht nach Gottes Willen ist. Unterschiedlich sind also die Menschen in der Nachfolge. Sie gehen dem Herrn Jesus nach. Sie schreien, weil sie nicht sehen. Wait. Hätten sie gesehen, hätten sie nicht geschrien. Das bedeutet also, dass auch Gott sich ganz besonders der Not der Menschen durch seinen Sohn erbarmt. Das wird hier aus der Mitteilung ganz klar. Und in ihrem Schreien sprechen sie: Erbarme dich, unser Sohn David. Diese Blinden waren Israeliten. Denn wenn später solche von den Heidenvölkern ihn ansprachen, dann hat er immer das bekundet, dass er nicht gekommen sei zu den Heiden, sondern zu seinem Volke. Er hat das immer klargestellt, dass er in das Seinige gekommen ist. Aber hier finden wir zwei auf der Nachfolge schreiend der Not ihrer Blindheit wegen. Und für uns ist eigentlich nur der Auftrag, dass wir den Menschen um uns lernen, wichtig zu machen und zu sagen, dass sie blind sind. Und blind für die Ewigkeit, blind für die ewige Verdammnis, blind für die Herrlichkeit, für alle Ewigkeiten bei Gott zu sein. Diese Blindheit ist also die ärgste. Sie rufen und sagen: Erbarme dich. Und in dieser Barmherzigkeit finden wir im gleichen Kapitel, den Vers 13, aus der letzten Stunde schon, wo Gott sagt, ich, oder Christus sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und sie appellieren an die Eigenschaft Jesu. Das heißt also, wenn wir geistlich blind sind, müssen wir zu Christus kommen, müssen ihm nachfolgen, denn wo er ist, ist Licht. Und dort sollten wir ihn ansprechen und sollten ihn auf die Eigenschaft als Sünderheiland, das ist ja seine Äußerung, in Barmherzigkeit, ihn also ansprechen. Und des Weiteren sagen sie Sohn David. Als der Sohn Davids war er bekannt in ganz Israel wegen der vielen Geschehnisse, die sich in Verbindung mit ihm vollzogen. Herr Jesus war es, er hatte Lahme gehend gemacht, er war es, Aussätzige zu heilen, er war es, dass er sieche Menschen wieder gesund machte, Kranke heilte, mit mancherlei Gebrechen behaftete, wiederherstellte, auch Blinden das Licht wiedergab. Also sprach sich das wie ein Lauffeuer in Israel umher. Und hier hatten sie wohl schon längst den Wunsch gehabt, diesem Jesus zu begegnen. Sie sahen ihn nicht, weil sie blind waren, aber sie hörten, dass der Herr Jesus irgendwie da sei. Vielleicht haben sie sich auch erkundigt, weil sie es nicht sehen konnten und hörten nun, das ist der Jesus von Nazareth. Eine Menschenmenge, das Fußgetrappel, das vernahmen sie schon. Und nun war die Gelegenheit da zu schreien. erbarme sich unser Sohn David. In diesem Sohn David erkennen wir also seine Königsabstammung, seine Königswürde. Mit der wir hier zu tun haben, es ist eine königliche Anrede, Sohn Davids. Den David, obgleich er schon lange nicht mehr lebte, kannte auch damals jeder Israelit. Es war einer der großen Könige, der größten Könige in Israel. Es war einer, der nach dem Herzen Gottes war, so lesen wir es über David. Und er war der, der den großen Kampf auszufechten hatte, ein Bild auf Christus in seiner dreieinhalbjährigen Kampfeszeit, um dann im nächsten Bild der Begegnung mit Israel im tausendjährigen Reich das Bild seines Sohnes abzugeben, Salomo. Denn in seiner 40-jährigen Regierungszeit Salomos gab es nicht einen Krieg, das Bild auf das tausendjährige Reich hin. Sohn David, sagen sie, erbarme sich unser. Also wussten sie, wer er war, und sie sprechen ihn in der ihm gebührenden Rede an. Auch wir sollten uns eine Stilistik anopfiehen, die darauf hindeutet, dass er, Herr Jesus, kein Mitgänger, kein Kumpel ist, wie man das mitunter in verbrämten Kreisen findet, sondern er ist immer noch der Herr. Und er bleibt es ewiglich. Zwar ist es schön, dass er sich selbst als solches legitimiert. Wir singen das in einem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Aber das bietet er uns an. Wir können ihn nicht als ein Freund auf die Schulter klopfen und sagen, na wie geht's. Dieses Verhältnis hat er uns nicht erlaubt. Er ist absolut der Sohn Davids, der königliche Herr. Wir finden in Kapitel 12, Vers 23, eine ähnliche Aussage, da heißt es, auch schon einen Blinden. Und da heißt es, und er erstaunt, und es erstaunte die ganze Volksmenge und sagte, dieser ist doch nicht etwa der Sohn David. Also war hier schon ein Erstaunen. Er wurde also von der Volksmenge erkannt. Die Pharisäer erkannten ihn nicht in den nachfolgenden Versen, weil ihre Herzen zu stolz waren. Den demütigen Volksmengen gab er Gnade, ihn als Sohn Davids zu erfassen. Wir haben in Kapitel 15, den Vers 22, da heißt es, und siehe ein kananäisches Weib, das von jenen Grenzen her kam, schrie, wieder dieser Schrei, zu ihm und sprach, wieder die Erbarmung, erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Hier ging es um die Tochter, die schlimm besessen war. Auch sie gibt ihm die königliche Würdenehre und bittet um Erbarmung. Wir finden also diese Aussage überall dort, wo der Herr Jesus auftrat, genannt. Wir kommen in Kapitel 20. Zu dem Vers 31. Und da haben wir wieder zwei Blinde, die saßen dort am Weg und hörten, dass dieser Jesus vorübergeht, und da schrien sie, erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Die Volksmengen haben sie dann bedroht, dass sie nicht schreien würden. Haben sie noch lauter geschrien. Die hatten diese Gelegenheit hier und bitten wieder um die erbarmungswürdige Herablassung des Herrn und nennen ihn wiederum in der Königswürde Sohn Davids. Und das ist schon eine eigentümliche Sache, dass die Schriftgelehrten ihn nicht als solchen erkennen. Aber die Blinden. Und hier sehen wir, dass es eine geistliche Blindheit gibt, von denen jene Schriftgelehrten behaftet waren, die noch schlimmer waren als die menschlichen. Denn aus der menschlichen kamen sie heraus, aber jene Schriftgelehrten aus der geistlichen Blindheit nicht. Und in Matthäus 21, da haben wir noch zum Schluss den Vers 9, da lesen wir noch einmal, dass beim Einzug nach Jerusalem, da heißt es, die Volksmenge aber, welche vor ihm herging und nachfolgte, rief und sprach: Hosianna, der Sohn Davids, dem Sohn Davids. Auch hier wird er als Sohn Davids und als Herr angesprochen. Also war er allgemein als Sohn Davids in Israel erkannt von der Volksmenge. Und wir sehen, dass der Jesus sich also in erster Linie zu den Ärmsten herablässt, weil die Reichen ihn nicht haben wollen. Egal in welcher Richtung der Reichtum vorhanden sein mochte, ob es finanzieller Reichtum war, oder ob es ein Reichtum an Wissen war, beides schloss stolze Herzen ein, wodurch der Herr als der, der er war, nicht erkannt werden konnte. Und der Herr Jesus geht dann in das Haus, von dem hier geredet ist. Und als er in diesem Hause war, von dem wir nicht wissen welches, da gehen auch die Blinden hinein. Die sind also jetzt dem Lärm der Stimmen nachgegangen und sind mit hinein. Und der Jesus spricht sie dort drinnen in diesem Hause an. Und er stellt ihnen eine besondere Frage. Eine sehr eigentümliche Frage. Er spricht zu ihnen: Glaubet ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen mit anderen Worten, er sagt mit anderen Worten zu ihnen: Glaubt ihr beiden Blinden, dass ich überhaupt die Macht habe, so etwas tun zu können? Nun, das war eine ganz besondere Rede, die einem Menschen gestellt werden könnte, eigentlich nicht heute, einem Paralyten. Da geht es nicht mehr so sehr um die Frage, was der Herr tun kann, sondern was der Herr tun will. Wir sind einen Schritt weiter. Herr, ob du es tun willst, wenn wir ein Problem haben. Wir wissen genau und trauen es ihm zu, dass er das kann. Weil wir ihn erkannt haben als der, aus dessen Hand auch die Himmel und die Erde erschaffen wurde. Was haben wir dann für Probleme? Die sind ihm mit wahrhaftigen Worten nicht zu groß und auch nicht zu klein, dass er sie nicht packen. Und für ihn sind unsere Probleme gar keine, mit Sicherheit. Er sagt zu ihnen: Glaubet ihr, dass ich dies tun kann? Und die antworten ihm: Ja, ja. Also müssen die beiden Blinden in irgendeiner Weise ein Minimum an Glauben gehabt haben. Ein Maximum, egal, wenn wir an das Samenkorn denken von diesem Senfbaum, dann wissen wir, dass nicht viel Glauben dazu gehört, aus unserer Perspektive, aber unser Glaube ist weit kleiner, als wir ihn dafür halten zu sein, und dadurch überschätzen wir uns zu schnell in unserem eigenen Glauben. Das geht wohl jedem so. Und Sie sagen einfach ja. Und jetzt wird dieser Ihr Glaube geprüft. Die Prüfung nimmt der Herr selbst vor. Das heißt, wir selbst sind nicht in der Lage, unseren Glauben vor Gott objektiv einzuschätzen, einzutarieren, wie er ist. Wir mögen uns vielleicht dafür halten, aber es ist Sache des Herrn, solches zu können. Und weil wir nicht der Herr sind, sollten wir es auch dem Herrn überlassen. Und das, was der Herr tut, ist in Vers 29 geschrieben. Er sucht mit den Augen der Blinden Gemeinschaft. Das Kommen Jesu vom Himmel her auf diese Erde war sein Kommen mit den geistlich blinden Gemeinschaft. Das war die Sendung des Sohnes, der Auftrag des Sohnes, der Wille des Vaters im Himmel. Also geht sein Auftrag hier noch weiter, er geht bis hinein in die blinden Augen, in die Augen der Blinden. Dann rührt er ihre Augen an. Er stellt praktisch Gemeinschaft, Kontakt, Verbindung zu ihren blinden Augen her. Das ist genau dasselbe, wenn jemand zu Jesus kommt. Da stellt der Herr Jesus den Kontakt zu den geistlich blinden Augen her. Der Herr konnte nicht einfach das herstellen, was sie gern wollten. Er musste erst die Gemeinschaft mit ihnen herstellen, damit sie sehend werden. Wo diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus herzustellen fehlt, gibt es Jungfrauen erfüllt. Wenn diese innige persönliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft verbundener Herzen, und es ist der Wille Gottes, dass wir mit unseren Herzen das Herz Jesu verbunden müssen. Hier heißt es, sie schrien. Oh, dass wir lieber zu Gott schreien möchten, wenn es an dieser Verbindung zum Herrn fehlt, als dass wir nicht geschrien hätten und hätten dieser Verbindung und Begegnung mit Christus verlustig gegenüberstehen müssen in der Ewigkeit. Der Herr rührt ihre Augen an, er stellt jenen Kontakt her und redet dann zu ihnen. Seine Rede ist also wiederum eine Sache, die erst das Wort seiner Macht wirksam werden lässt, nachdem Gemeinschaft mit dem Herrn vollzogen ist. Darum gibt es keinen anderen Weg als den Weg durch die Tür der Schafe, um mit den guten Hirten in Kontakt zu kommen. Der Jesus sagt, wer anderswo über die Mauer hinübersteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Die klettern da anderswo drüber, wo keine Tür ist. Und so auch hier. Der Jesus ist der das Rufen nicht überhört. Er ist der, der die Not der geistlich Blinden kennt. Er ist der sie anspricht. Er ist der ihnen die Frage ihres Glaubens zu stellen vermag. Und er ist der jene, wenn sie es bejahen, der die Gemeinschaft mit ihnen herstellt. Und weil sie ja gesagt haben, hat er, unser Herr, wir haben ja gesagt, er hat die Gemeinschaft mit dem Herrn des Lichtes selbst vollzogen, Und jetzt sagt der Herr einen Satz, euch geschehe nach eurem Glauben. Hätten sie jetzt diesen Glauben, der notwendig war, nicht gehabt, wären sie blind geblieben. Der Herr sagte, es geschieht euch jetzt nach eurem Glauben. Diese Gemeinschaft mit der Berührung der Augen hätte nicht genützt, wenn der Glaube dafür nicht da gewesen wäre. Darum haben wir heute unsere Rechtfertigung nicht aus irgendwelchen Tätigkeiten, sondern aus der Rechtfertigung, die wir im Glauben besitzen. Dort drin spricht uns Gott gerecht. Und er spricht sie hier gerecht, diese beiden. Wir haben in Matthäus 8, Vers 13, ein ähnliches Wort, wo er sagt zu dem Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir soll jetzt geschehen, wie du geglaubt hast. Interessant ist, dass sämtliche Stellen, die im Neuen Testament uns in dieser Form oder ähnlicher Form hinterlassen wird, immer an solche geredet sind, die genug Glauben hatten. Das heißt, solche, die zu wenig Glauben hatten, haben auch Beispiele dafür. Denen hat der Herr Jesus dieses Wort gar nicht gesagt. Zum Beispiel der reiche Jünger. Und in Kapitel 15 haben wir noch den Vers 28. Da finden wir auch wieder ein ähnliches Wort, wo es heißt, O Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Es ging da um ihre Tochter, die wurde da geheilt von jener Stunde. Er sagt sogar, dein Glaube ist groß. Was muss sich da der Herr gefreut haben, dass er endlich mal einen anständigen Glauben begegnet ist. Denn viel Unglauben war in Israel in jenen Tagen ähnlich wie heute hier in Deutschland. Da muss man vorsichtig sein, wenn man sagt, dass man an Christus glaubt. Euch geschehe nach euch. Und genauso ist es bei uns. Uns geschieht in allem, ob wir errettet werden oder nicht. Wenn wir errettet sind, wie wir in der Nachfolge Jesus gefunden werden, wie wir glauben, uns geschieht ganz genau nach unserem Glauben. So wie wir glauben, so gibt Gott auch die Bestätigung, die Frucht, und all die gottverbundenen Dinge hinzu, wie wir glauben. Dass wir also diese Geschichte erneut als einen Hinweis betrachten, der Herr möchte, dass unser Glaube vermehrt wird. Und ihre Augen, Vers 30, wurden aufgetan. Und da als ihnen ihre als ihnen geschah nach ihrem Glauben, wurden ihre Augen aufgetan. Und der Herr Jesus bedroht sie und redet dann zu ihnen, sehe zu, dass niemand es erfahre. In 2. Samuel 5, Vers 8 finden wir die menschliche Beurteilung über Blindheit von Menschen. Samuel 5, Vers 8, da war es der David. Der David sprach an selbigen Tage. Wer die Jebusiter schlägt und an die Wasserleitung gelangt und die Lahmen und die Blinden schlägt, welche der Seele Davids verhasst sind. Warum steht das hier geschrieben? In dem Gesetz durfte kein Lahmer, kein Blinder ein Levit am Hause Gottes dient. Das war ihm unser. War das Schattenbilder für geistlich schräge Leute. Damals, heute sieht man das. Das ist ein Hühnerauge hat, und die auch manchen anderen Seiten noch machen wollen. Das ist hier nicht, heute nicht mehr, deshalb stehen wir genauso in der Jesus-Nachfolge. Aber hier sehen wir ein Dach. David kannte die fünf Bücher Mose, die Tora, und da ist enthalten, in der Weisung Gottes, dass solche, die einen ganz kleinen Schaden hatten, der da sichtbar war für andere, da durften sie nicht den alttestamentlichen Priesterdienst tun. Blinden und Lahmen. Und das ist ein Bild auf die Gläubigen heute, wer heute nicht recht im Glauben steht, soll nicht am Hause Gottes vorstehen. Und da sagt nun der David in seiner menschlichen Beurteilung, und die Lahmen und die Blinden schlägt, nicht nur die Jebusiter, auch gleich die Blinden und die Lahmen schlägt in seiner Seele. Da hast du Lahmen. Aber Gott hat anders darüber geurteilt. Gottes Urteil lag nicht hier an dem Punkt, wo der David dies sagt, sondern in Psalm 146, da finden wir sein Gottesurteil. Vers 8. 146, Vers 8. Da heißt es, Gott öffnet die Augen der Blinden. Gott ist es, er erbarmt sich der Blinden und öffnet ihre Augen. Er schlägt ihn. Und diese Aussage hier ist ein prophetisches Wort auf die Sendung unseres Herrn Jesus Christus auf die Erde, die einen weit, weit größeren Radius hat auf die geistliche Blindheit als auf die leibliche Blindheit von anderen. So sehen wir, dass Gott anders urteilt als der Mensch. Dass Gott anders redet als der Mensch. Aber der Herr Jesus bedrohte sie und sagte nun zu ihm, sie sollten niemand das sagen, dass er ihre blinden Augen aufgetan habe. Und dann finden wir in dem Vers 31 genau das Gegenteil. Sie aber gingen aus und machten ihn ruchbar in dem ganzen Land. Herr Jesus sagt, sie sollen es nicht machen. Er hat ihre Augen aufgetan. Sie haben zum Herrn geschrien und sie antworten ganz genau in ungehorsamen Dingen. Und mit ungehorsam. Wie mag nun der Herr betrübt gewesen sein, sie folgen ihm nach. Er sagt nicht, sie sollen weggehen, aber sie gehen von ihm wieder weg. Und dieses Weggehen von Christus ohne Weisung ist immerhin eine gefährliche Sache. Sie gehen aus und machen ihn sichtbar im ganzen Lande, wie von der Herr gerade vorher gesagt hat, sie sollen das nicht tun. Sie sollen niemandem etwas sagen. Niemand soll es erfahren. Sie sollen einfach ein Zeugnis sein für jene, die sie als Blinde kannten, was sie jetzt sehen. Und in Matthäus 12, da ist der Vers 16. Auch in einer ähnlichen Weise geredet. Heißt, und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten. Aber hier war es eine Erfüllung der Aussage des Propheten Jesaja, welcher spricht mein Ziel, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an welchem meine Seele ruht, mein Geliebter. Damit also die Herrlichkeit des Herrn in der Wohlgefälligkeit Gottes offenbar wurde, war es Gott gesagt, in ähnlicher Weise wie wir, und so müssen auch wir uns fragen, soweit wir errettet sind,